Hallo zusammen, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu der Abschlussveranstaltung von Lyrical Eye. Können mich alle verstehen? Ist das Ton gut? Okay, alles klar. Lyrical Eye ist ein Poesiewettbewerb, den der CCC von September bis Anfang Dezember diesen Jahres zum ersten Mal durchgeführt hat. Wir haben halt dazu aufgerufen, dass uns die Leute Gedichte, in welcher Form auch immer, im weitesten Sinne einsenden. Einzige Bedingung war, dass die Gedichte irgendwas mit einem CCC-Thema zu tun haben. Das ist aber sehr weit gefasst. Das kann Nerdkultur sein, das kann Technologien sein, Technikfolgenabschätzungen, Hardware, Software, whatever. Ich bin Corinna Habitz und ich stehe hier vorne, weil ich mir das damals ausgedacht habe. Das muss so im August gewesen sein. Das war so, dass ich ein Buch gelesen habe von Dean Koontz, False Memory, in dem ständig Haikus vorkommen, weil der abgedrehte Mörder ein Faible für Haikus hat. Und am Ende des Buches, es ist sehr dick, habe ich festgestellt, ich habe auch ein Faible für Haikus. Wir möchten darauf keine Rückschlüsse ziehen, auf meine Ambitionen als Mörder, hoffe ich. Gut, ich stand also des Abends beim Zähneputzen in meinem Bade und mir fiel ein Haiku ein, ganz spontan, das da lautete, das erklären wir alles noch im Laufe des, ich trage das jetzt einfach mal vor, wir erklären noch, was ein Haiku ist. Das ist eine Gedichtform, eine spezielle. Kleiner Chip lauert im Pass, Folgen ungewiss. Ihr werdet gleich sehen, das ist ein fast perfektes Haiku. Wir erklären auch noch, warum nur fast perfekt. Ja, jedenfalls im ersten Moment habe ich gedacht, scheiße, zu viel Zeit im Club verbracht, zu viel intern gelesen, zu viel leise gelesen, also ich hätte ja auch über das Blaue des Himmels oder das sanfte Fallen des Herbstlaubs ein Gedicht verfassen können, was sich ja gemeinhin besser eignet. Aber auf den zweiten Blick ist es eigentlich eine ganz neue Herangehensweise an die Thematik, mit der wir vielleicht auch Leute erreichen können, die wir normalerweise mit unseren Themen nicht erreichen können. Ganz davon abgesehen eignen sich Gedichte auch immer prima als E-Mail-Signatur. Gut, was habe ich also? Ich habe mir gedacht, wenn ich möglichst viele Gedichte zusammenbekommen möchte, wie mache ich das? Klar, man macht einen Wettbewerb. Pearl hat sowas auch schon mal gemacht. Das hat ziemlich gut funktioniert. Da sind echt schöne Sachen bei rausgekommen. Ich habe mir eine Jury gesucht und losgelegt. Wir möchten euch heute Abend die Gewinner präsentieren. Wir erzählen halt auch noch ein bisschen was über Lyrik allgemein und verschiedene Gedichtformen. Und ich stelle euch jetzt die Jury vor im Einzelnen. Da ist Ladies First, die Dame in der Mitte, Henriette Fiebig. Vielleicht dem einen oder anderen bekannt, sie ist nämlich hauptverantwortlich dieses Jahr für den Kongress.
Nein.
doch, schon. Sie ist aber auch in den vorherigen Jahren schon in der Projektleitung unentbehrlich geworden und unter dem Namen Bürokurator 3.0 Pro Gold Edition bekannt. Eigentlicher Platin, aber sie ist bescheiden. Und ich lese jetzt einfach mal vor, was sie alles so macht. Das ist nämlich viel, ich konnte mir das nicht alles merken. Also, sie hat Altgermanistik, Theater und Bibliothekswissenschaften studiert. Der Schwerpunkt ihres Studiums lag auf den mittelalterlichen Handschriften der Heldenepik, der Mystik, Magie, den Visionstexten und den Höllenvorstellungen, außerdem der Karnevalsforschung und dem Theater des Mittelalters. Weitere Themengebiete: Beschäftigung mit der historischen Hexenforschung und dem Templerorden, private Studien zur Ethnologie, ausgeprägte Vorliebe für die Gärten der Barockzeit, die Geschichte der Automaten, Androiden und Homunkuli und gelegentliche Studien zur Alchemie und den Kuriositätenkabinetten. Außerdem ist Henriette engagierte Donaldistin und Wikipedianerin und gelegentlich publiziert sie im Journal für UFO-Forschung. Entschuldigung. Nee, noch nicht.
Sorry. Oh Gott.
Ihr könnt auch. Um das kurz zu machen, Henriette ist qualifiziert für alles und besonders für die Bewertung von Lyrik.
Oh Gott. Das werdet ihr ja sehen dann, ob ich das bin.
So. Dann komme ich zu Nummer zwei. Das ist der Herr zu für euch rechts. Nee, Quatsch, für euch links. Entschuldigung. Ich habe ein Problem mit Seiten. Martin Hase, der firmiert hier auf dem Kongress aber meistens unter dem Namen Maha. Er ist Sprachwissenschaftler und seine Interessenschwerpunkte sind Sprachen, Linguistik, Robotik, Netzkultur, Open Content, Open Access und die Wikipedia. Und genau wie Henriette mischt er bei letzterer also kräftig mit. Maha hat jetzt immerhin zu einem Lehrstuhl für Linguistik gebracht an der Uni in Bamberg und das beweist ja hoffentlich einiges an Sprachgefühl. Last but not least, Jens Ohlig. Der hat in Bonn Übersetzungswissenschaft für Koreanisch und Englisch studiert und außerdem noch in Bielefeld Linguistik und Literaturwissenschaft. Und früher war er Pressesprecher des CCC, das erfordert ja auch einiges an Fingerspitzengefühl. So. Alle drei haben also ziemlich viel mit Sprache und deren kunstfertigen Gebrauch zu tun. Die werden euch durch den weiteren Abend führen und ich wünsche euch viel Spaß dabei.
Danke.
Okay, ja. Also zunächst mal befinde ich mich hier in hervorragender Gesellschaft, weil ich gerade sehe, dass wir alle drei uns mit Hilfe der Wikipedia vorbereitet haben. Ich hoffe jetzt bloß, dass da nicht zu viel Unsinn in den Artikeln steht. So, ich soll ein paar Worte sagen dazu, was ist Lyrik. Ich habe hier auch den Wikipedia-Artikel, wie ich zugeben muss. Ja, ich mache es mal kurz, weil ich hab ja Altgermanistik studiert, wie ihr gehört habt. Und deshalb habe ich mir mal gedacht, ich bringe doch mal ein bisschen was Mittelhochdeutsches und was Althochdeutsches auf diese Veranstaltung und lege mal den Schwerpunkt mehr so auf die gesprochene Dichtung und nicht so sehr auf den Theorieteil. Vielleicht nur zwei, drei Sätze aus der Wikipedia nochmal zum Thema Lyrik. Ich meine, das ist irgendwie fieser hier, kann das sein? Okay. Lyrische Texte werden auch als Gedichte bezeichnet. Sie unterscheiden sich von der Prosa durch ihre gebundene Form. Das heißt also Vers, Versmaß und Strophenbau. Das ist also, das, was ich hier jetzt gerade vorlese, ist ein epischer Text. Das ist also, das ist ein epischer Text. Ne? Also es reimt sich nicht und es gibt auch kein Versmaß, es schwingt und klingt nicht. Das ist eben der Unterschied halt zur Lyrik. Wobei es eben auch lyrische Formen gibt, die dann nicht schwingen und klingen und die sich auch nicht reimen. Also auch das gibt es alles. Gut, die Versform allein, so schreibt die Wikipedia, kann aber nicht ausschlaggebendes Kriterium sein, da die Versform auch in epischen und dramatischen Texten vorkommt. Klar, das kennt man. Faust. Gut, also ich gehe jetzt einfach mal in medias res. Also Gedichte kennt ihr alle, dass sich das reimt, wisst ihr auch. Und jetzt legen wir mal einfach los. Und zwar mit einer der frühesten überhaupt überlieferten Dichtungen, das sind die Merseburger Zaubersprüche. Die sind überliefert in einer theologischen Handschrift des 9. oder 10. Jahrhunderts. Sehr frühe Handschriften, unter Handschrift versteht man dabei nicht das, was wir so mit der Hand schreiben. Klar, es ist mit der Hand geschrieben, aber mit Handschrift ist das ganze Buch gemeint. Also eine theologische Handschrift ist einfach ein Buch mit theologischen Texten. 9. oder 10. Jahrhundert kann man nicht genauer eingrenzen, ISBN gab es noch nicht. Man kann es nur so anhand der Schriftform zum Beispiel erkennen oder an bestimmten Merkmalen. Das ist aber eine eigene Wissenschaft für sich, das kann ich ja nächstes Jahr mal erzählen. Die Merseburger Zaubersprüche sind in althochdeutscher Sprache geschrieben und es handelt sich dabei um stabreimende Sprüche. Der Stabreim ist eine ganz besondere Reimform. Das links ist die Handschrift, ziemlich nicht besonders hoch auflösend. Und diese Sätze, die daneben stehen, die stehen ganz oben in der ersten Zeile. Das kann man eigentlich ganz gut lesen, finde ich. Ich habe es trotzdem noch mal daneben geschrieben. Und ich kann das ja mal, ich wollte das einfach mal vortragen. Das heißt also, Iris Sasun Idisi, Sasun Hera Duader, Suma Habt Heptidun, Suma Heri Letzidun, Suma Klubodun, Umbi Kunio Vidi. Inspring habt Bandun, Infar Vigandun. Ich weiß nicht, wie viel ihr davon jetzt verstanden habt, deshalb gebe ich besser mal eine Übersetzung dazu. Es handelt sich dabei, kurz zuvor bemerkt, das ist ein Lösezauber. Damit kann man nämlich einen Freund, der in die Hände eines feindlichen Heeres geraten ist, befreien. Corinna meinte gestern zu mir so eine Art Althochdeutsche, du kommst aus dem Gefängnis frei, Monopoly-Karte. Das fand ich gut beschrieben. Also übersetzt heißt das, einst saßen, ja, jetzt wird es schwierig, Idisen sind weise Frauen. Da gibt es eine ganze Forschungsliteratur nur zu diesem einen einzigen Wort. Also einst saßen Frauen oder weise Frauen oder man kann sich auch drum rumdrücken und sagen Idisen. Die setzten sich hierhin und die setzten sich dorthin. Einige banden Fesseln, einige hielten das Heer auf, Einige lösten ringsumher die Fesseln, also die Fesseln derjenigen, die gefangen sind. Und jetzt kommt die Aufforderung sozusagen, also dieses Inspring habt Bandun, entspringe dem Fesselband, entflieh den Feinden. Ob das funktioniert, habe ich noch nie ausprobiert. Es gibt auch keine weiteren Überlieferungen, ob das mal jemand ausprobiert hat und ob es wirklich ging. Ja, das ist der erste Merseburger Zauberspruch. Es gibt noch einen zweiten, den erspare ich euch. Da geht es um ein Pferd, was sich den Knöchel verrenkt. gut, also das ist halt ein sogenannter Stabreim. Das ist zum Beispiel dieses Habt Heptidun, dass man eben immer den gleichen Anlaut zum Beispiel hat. Das ist ein typisches Merkmal des Stabreims. Zweites Beispiel ist das Nibelungenlied, kennt ihr sicher alle, habt ihr schon mal gehört. Das ist ein Heldenepos, habe ich auch einige Seminare zum Thema gemacht. Steht auch in dieser Selbstbeschreibung Heldenepik, dass ich mich damit beschäftigt habe. Aus dem 13. Jahrhundert in mittelhochdeutscher Sprache, das heißt, jetzt wird es ein bisschen verständlicher. Das ist Ende des, was? Aus dem 13. Jahrhundert und entstanden Ende des 12. Jahrhunderts? Das ist auch aus dem Wikipedia-Artikel, das muss ich gleich mal ändern. Das ist ein bisschen unklar. Wobei es schon nicht ganz falsch ist, weil man kann so etwa erschließen, dass es wohl Ende des 12. Jahrhunderts entstanden sein muss. Und dann gibt es halt eine erste Überlieferung im 13. Jahrhundert. Also insofern ist das nicht falsch, was da steht, aber es ist natürlich ein bisschen verwirrend. Ein Autor ist unbekannt, das ist Heldenepik eigen. Da gibt es keine Autorüberlieferung. Das heißt also, unterschrieben hat er nicht und man weiß es auch nicht. Also es ist auch keinerlei Name oder sonst wie überliefert. Das geht zurück oder speist sich so aus dem Themenbereich der Nibelungensage und die geht zurück bis ins 4. oder 6. Jahrhundert. Das heißt, das ist ein sehr alter Stoff, der da dann in Text gefasst wurde. Und der historische Kern der Sage ist die Zerschlagung des Burgundenreiches im Raum von Worms im 5. Jahrhundert. Kann man alles viel ausführlicher auch in der Wikipedia nachlesen. Ich glaube, der Artikel ist sogar ganz ordentlich, jetzt bis auf diesen Anfang hier. Ja, das habt ihr auch schon mal bestimmt alle gehört und das ist ganz interessant. Das ist nämlich die sogenannte Nibelungenstrophe. Die hat eine Besonderheit. Ich lese das, also meine Mittelhochdeutsch-Professorin pflegte immer mit den Fingerknöcheln auf den Tisch zu hauen, wenn sie uns das vorgelesen hat, damit wir ein Gefühl für den Rhythmus bekommen. Darauf verzichte ich jetzt mal lieber. Ich betone das aber mal über, dann merkt man ganz gut den Rhythmus. Das heißt, uns ist in alten Mähren wundersviel geseit. Also wir haben vier Hebungen. Uns ist in alten Mähren wundersviel geseit. Von Heldenlobbe Bären, von großer Arbeit. Von Freuden hochgezieten, von Weinen und von Klagen. Von kühner Recken strieten, möget ihr nu Wunder hören sagen. Und ihr merkt im letzten Vers, das ist dann ein Vierheber. Also wir haben immer vier Hebungssilben, dann drei Hebungssilben, dann wieder vier, drei, vier, drei, vier und dann vier. Das ist eine Besonderheit dieser Nibelungenstrophe. Da gibt es auch noch so Geschichten mit Bindenreim und so, alles total ausgefeilt. Das führe ich jetzt auch nicht weiter aus. So, und da haben wir den größten Dichter der Neuzeit. Maha wird sich noch ein bisschen zum Sonett und Barock und diesen Geschichten äußern. Ich überspringe das einfach mal. Donald Duck, das ist also der Anfang des berühmten Liedes Der rührselige Cowboy. Mit diesem Lied kann man Schneelawinen zum Abstürzen bringen, was sicherlich darauf hinweist, wie stark die Wirkkraft der Poesie ist. Ihr wisst ja alle, dass Erika Fuchs die Texte, die englischen oder die amerikanischen Originaltexte in den Duck-Comics übersetzt hat. Und diese Texte hier, das ist schon Original Fuchs. Ja, also das in den englischen Originalen ist das meistens alles ganz anders. Also sie hat eine sehr eigene Art, die Texte zu schaffen. Da gibt es dann so ganz lustige Sachen, wie zum Beispiel das hier. Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, in keiner Not uns waschen und Gefahr, jetzt und immer da. Das hat tatsächlich ein Originalvorbild, und zwar ist es der Rütli-Schwur im Wilhelm Tell von Friedrich Schiller. Da heißt es, wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr. Die drei kleinen Ducks, wie man sieht, also das ist so eine Geschichte, wo sie immer schmutzig bleiben wollen und dann meinen, man müsse sich nicht waschen, weil Dreck warm hält. Das sei sehr praktisch. Und da hat sie das halt umgedichtet irgendwie und in keiner Not uns waschen und Gefahr. Sie hat auch mal erzählt, dass sie sehr viel Schiller gelesen hat. Und man merkt das auch, wenn man sehr viele von den Geschichten liest, dass da ganz viel Schillersches sozusagen drinsteckt. Also ein... Bitte?
Durchschillert.
Durchschillert, ja. Oh ja, danke. Sehr gut. Das ist also auch ein schönes Beispiel für moderne Lyrik, finde ich. Also, oder wie man alte Lyrik auch modernen verwenden kann. Und ein weiteres Beispiel für einen schönen Stabreim. Hinaus in, oder ja, da sind auch noch Alliterationen natürlich drin, hinaus in Feld und Flur, hinauf auf Gipfel und Grat, durch Hag und Heide, durch Moor, Modder und Morast. Da haben wir also auch eine, da ist es schon fast eine stabreimende Form, jetzt auch wieder in der Moderne. Womit ich perfekt den Bogen geschlagen habe aus dem Mittelalter zu Donald Duck. Und ich glaube, dann übergebe ich jetzt an dich, ne? Du darfst jetzt den Zeitraum ausfüllen, den ich einfach übersprungen habe. Und dann übergebe ich mal an Maha.
Ja, man wundert sich natürlich, was Leute, die sich mit Computern beschäftigen, zu tun haben könnten mit Lyrik. Denn die beiden Gebiete scheinen ja doch unendlich weit voneinander entfernt zu sein. Wir werden nun aber in dem zweiten Teil hier etwas über Gedichtformen hören und dann eben sehen, dass das Schreiben von Lyrik eben auch eine Form, der ist, also dem Programmieren sehr ähnlich kommt, weil es hier um Formalismen geht, um formale Sprache, die man in ein formales Schema pressen muss, nämlich in die Gedichtform. Und wir werden nun vier Gedichtformen vorstellen, die auch in unserem Lyrikwettbewerb vorkommen. Das heißt also, die Einsender haben diese zum Teil sehr alten Formen aufgegriffen und da etwas Neues draus gemacht. Und damit ihr das hinterher auch merkt, was die Leute gemacht haben, müssen wir natürlich kurz eine Einführung geben in diese Gedichtformen. Wir könnten natürlich auch auf die Wikipedia verweisen, aber es haben ja jetzt wenig Leute Laptops. Das heißt, wir fassen das mal kurz zusammen, was die Wikipedia dazu so schreibt. Die Königsdisziplin der Gedichte ist das sogenannte Sonett. Das schreibt man auf Deutsch und Englisch irgendwie völlig anders. Also auf Deutsch S-O-N-E-T-T, auf Englisch S-O-N-N-E-T. Also wenn ihr das nicht gleich findet, es gibt entsprechende Umleitungsseiten in der Wikipedia. Also, das Sonett gilt als Königsdisziplin und ist auch sehr alt. Die Wikipedia schreibt, man wisse nicht genau, ob es eine komplett neue Erfindung sei, eine Mischung aus mehreren Wörtern oder eine von Gott gegebene Form. Ich sollte das mal verbessern. Ich bin ziemlich sicher, dass die von Gott gegebene Form, dass das keine gute Hypothese ist. Jedenfalls, weiß man inzwischen auch, dass offensichtlich Gedichtformen auf Lieder zurückgehen, die einmal populär waren. Allerdings muss das für das Sonett schon sehr lange her sein, denn das Sonett kommt auf in der Provence, also in Südfrankreich, und zwar so etwa, also frühe Sonettformen sind aus dem 11. oder 12. Jahrhundert überliefert, also sehr, sehr alt. Aber erst in späterer Zeit wird dann das Sonett sehr wichtig, und zwar in Italien. Und da ist besonders Petrarca hervorzuheben, der Liebeslyrik in Sonette fasst. Und er ist auch derjenige, der zunächst einmal die kanonische Form vorgibt, also die Form, die dann für alle verbindlich ist. Es muss sich nämlich bei einem Sonett um 11 Silben in einer Zeile handeln und insgesamt sind es dann 14 Zeilen, die ein Gedicht bilden, und die traditionelle Unterteilung besteht aus einer vierzeiligen Strophe, zwei dreizeiligen Strophen und dann wieder einer vierzeiligen Strophe. Zusammen gibt das dann 14 Zeilen. Im 16. Jahrhundert gelangt dann das Sonett nach England durch Übersetzungen, und das Englische funktioniert so ein bisschen anders als das Italienische. Wir haben das Problem, dass es nicht so viele Wörter gibt, die auf einen unbetonten Vokal enden. Also ändert sich auch das Sonett, die Form des Sonetts. Es sind jetzt nur noch 10 Silben und es handelt sich dann um 3 Strophen à 4 Zeilen, und zum Schluss kommt ein Abschluss, irgendwie eine überraschende Wendung. Es muss immer irgendwas Neues kommen in 2 Versen, also 2 Zeilen, die dann den Schluss bilden, und dann haben wir wieder 14 Zeilen. Und ein Dichter, der besonders berühmt geworden ist durch Sonette, ist William Shakespeare. Der hat also nicht nur Theaterstücke geschrieben, sondern auch sehr viele Sonette und hat eben genau dieses Schema übernommen. Es gibt dann noch eine Neuerung bei Shakespeare, die auch ganz wichtig sein wird für unseren Lyrikwettbewerb, so viel sei schon verraten. Traditionellerweise wird das Sonett immer geschrieben von Männern für Frauen. Bei Shakespeare ist das ein bisschen anders. Es gibt auch da Sonette, die von Männern für Frauen geschrieben werden, aber Shakespeare selbst nimmt sich auch in das Sonett auf, also man ergibt sich selbst als lyrisches Ich zu erkennen und schreibt ungefähr 2/3 der Sonette an einen männlichen Liebhaber. Und das ist also eine wichtige Neuerung, die eben auch von der Shakespeare-Forschung sehr unterschiedlich bewertet worden ist. Gut, jetzt gehen wir mal zur nächsten Gedichtform weiter und ich gebe an Jens.
Ja, das war eben schon angefragt worden. Was ist dann ein Haiku? Ein Haiku ist ein lustiger Vers, eine japanische Versdichtung und funktioniert grundsätzlich anders als das, was wir eben gehört haben. Reime, sowas kann man vergessen. Worum es geht, ist der Rhythmus und vor allen Dingen gibt es noch Formalismen, die den Inhalt und die Art der dichterischen Gestaltung bestimmen. Erstmal vom Formalismus des Haiku ist, dass es im Japanischen aus 3 Zeilen besteht, die 5, 7 und 5 More haben, also Phoneme. Man könnte ungefähr sagen, dass das deutschen Silben entspricht, aber ich will jetzt nicht in die Details gehen, aber ungefähr sind es 3 Zeilen, die aus 5, 7 und 5 Silben bestehen. Das ist in Sprachen, die sehr viele einsilbige Wörter haben, wie dem Japanischen oder dem Englischen, dann auch sehr einfach zu machen. In der deutschen Haiku-Dichtung hat sich das eingebürgert, dass man da einfach nichts drauf gibt auf diese Regel. Weil es einfach zu schwierig wäre sonst. Dann ist es auch so, dass diese Haiku meistens Episoden aus der Natur beschreiben. Das liegt da, also eine weitere Regel beim Haiku ist, dass die erste Zeile eine Referenz auf die Jahreszeit bieten muss. Das kann sehr, sehr abstrakt sein, aber zum Beispiel in dem fallendes Laub beschrieben wird, kann aber auch direkt sein, im Winter oder sowas. Also es muss immer eine Referenz auf die Jahreszeit sein, um die zeitliche Einordnung des Haiku zu haben. Es sind 3 Zeilen, 5, 7, 5. Das wahrscheinlich bekannteste Haiku von einem Dichter namens Basho, das wäre dann Furu Ike Ya Kawazu Tobikumu Miso no Oto. Und in der deutschen Übertragung wäre das ungefähr ein alter Teich, der Klang eines Frosch, der hineinspringt, vom Wasser ein Geräusch. Oder ja, ein alter Teich, ein Frosch springt hinein, vom Wasser ein Geräusch. Das heißt also sehr prägnant auf den Punkt gebracht. Es gibt Semiotiker wie Roland Barthes, die sich dann auch ja, mit der japanischen Geisteshaltung an sich beschäftigt haben und die unter anderem diese Gedichtform des Haiku dann auch als Beispiel genommen haben, dass hier Lyrik völlig anders funktioniert, während halt in der westlichen Lyrik sehr viel über Metaphern und bildhafte Vergleiche gemacht wird, wird hier direkt das referenziert, was das lyrische Empfinden dann halt auslösen soll. Also es ist im Frühling, das wird glaube ich klar, oder?
Echt? Du meinst wegen dem Frosch, oder?
Man könnte jetzt noch ein bisschen sagen, wo das Haiku herkommt. Ist es eine sehr, sehr alte Form. Im 20. Jahrhundert ist es dann halt auch sehr, sehr populär geworden, vor allen Dingen auch in der englischsprachigen Welt. Ursprünglich ist es halt aus einer anderen Form herausgetreten. Das ist eigentlich die Eingangsstrophe von einer anderen Gedichtform, von einem japanischen Kettengedicht namens Renga. Und es gibt noch eine weitere Form, die dem Haiku sehr, 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 sehr ähnlich ist und meistens auch von Bestlern damit verwechselt wird, obwohl sie streng genommen etwas anderes ist. Das ist das Senryu. Das Senryu hat erstmal den gleichen stilistischen Aufbau, 5-7-5. Aber im Gegensatz zum Haiku werden hier nicht Szenen aus der Natur beschrieben, sondern das innere Empfinden des Dichters wird ausgedrückt. Das heißt, es werden Gedanken oder so etwas zum Besten gegeben. Wir haben, ja, das kommt später. Wir haben ein Haiku eingesendet bekommen, das ist aber gar kein Haiku, sondern ein Senryu.
Ja, jetzt kommen wir zum Limerick. Das ist etwas komplizierter, wie die Seite dort zeigt in der Wikipedia. Da muss man also auch erstmal ein bisschen klicken. Und schließlich kommt man dann auf die Seite Limerick Gedicht. Es gibt also auch noch die Stadt Limerick, von der der Name kommt. Wahrscheinlich kommt der Limerick nicht aus der Stadt, sondern einer der ersten Limericks enthielt den Namen dieser Stadt und danach ist dann das Gedicht benannt worden. Denn wichtig beim Limerick ist, also ein richtig guter Limerick ist nur dann ein Limerick, wenn eine Stadt oder ein Ort erwähnt wird und wenn eine handelnde Person vorhanden ist. Ansonsten ist natürlich wieder wichtig, die genaue Form, und die wird in der Wikipedia sehr schön beschrieben. Ich lese das mal kurz ab. Dadida, 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 dadida. Also so ungefähr. Jetzt kennt ihr also das Reim- und das Rhythmusschema des Limericks.
Okay. So, ich glaube, wir haben jetzt. Ah, ja, ach ja, du hast ja noch die.
Ja, die letzte Form, die erstaunlicherweise sehr, sehr häufig war, obwohl sie sonst in der Lyrik eher ein Randdasein bildet, ist die konkrete Poesie. Ja, konkrete Poesie. Ein Versuch, Grenzen aufzubrechen, indem halt ja, Einflüsse aus der bildenden Kunst übernommen werden, wo es eine konkrete Kunst gab. Da sind so Namen wie Mondrian oder Kandinsky oder so zu nennen, wo man halt auf das Konkrete die Bilder, auf die Bildelemente Punkt, Linie, Fläche, Farbe und so weiter reduziert hat. Das wurde dann auch versucht, literarisch umzusetzen. Und wir haben etliche Beispiele für konkrete Poesie unter den Einsendungen bekommen. Bei konkreter Poesie ist es nicht so sehr wichtig, dass sich das reimt, dass sich das gut anhört, dass es überhaupt einen Sinn ergibt. Hauptsache, es sieht irgendwie schick aus. Mehr typografisch alles.
Ja. Da haben wir dann auch noch ein Beispiel, ne?
Wir haben etliche Beispiele,
ja,
dafür.
Ja, ja. Genau. Ja, ausgewählte Beispiele.
Wir mussten uns durch eine ganze Menge Beispiele durchschlagen und wir haben jetzt doch einige Sieger gekürt, aber wir haben auch einige Sachen gefunden, die empfanden wir als dermaßen, sagen wir mal, originell, dass wir sie euch nicht vorenthalten möchten. Ja, ein Beispiel, es streift so ein bisschen diese konkrete Poesie, das ist der Text Digitale Kommunikation des Autors Rudi Menter. Imaginäres Gespräch drei nicht existenter Personen. Wir werden das mit verteilten Rollen vorlesen. Ich mache A.
Machst du B?
Mach C.
Du machst C?
Ja.
Da habe ich ja den längsten Text. Na gut. Okay.
Ja,
fangen wir an. Wollen wir starten?
Ja.
0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0110 0 Wie gesagt, aus der Reihe originelle Einsendung. Ein weiterer Autor, der sich sehr bemüht hat und uns auch wirklich etliche Einsendungen zukommen hat lassen. Und allein aus dem Grund können wir ihn jetzt nicht einfach übergehen. Und es ist auch wirklich originell. Also es hat etwas. Wir wissen nur nicht was. Felix M. Hummel, Ode an das Silizium. O Silizium, du holder Gral, du klares Glas der Wüste, du großes Mineral. Ist der Autor anwesend? ich mache einfach mal weiter, ihr werdet das selbst einzuordnen wissen. Wärst du nicht der Mensch selbst denken müsste, in deinem Tal ruhst du Gottes gleich, doch mit dem Moloch fest im Bunde, durch dein Erstrahlen wird er fett und reich, wie andere mit Gold zu anderer Stunde. Kühn führtest du die Menschheit in neue Gefilde, du Element im türkisen Schein, brachtest hervor die vielbeinigen Gebilde, die flinken Prozessoren rein. Und doch bist du allein nicht von Wert, als unreiner Staub immer da. Doch schmilzt man dies ein im großen Herd, so wird dein Nutzen klar. Du siehst nicht böse noch gut. Denn der Tor legte Hand an dich, zauberte das grausige Fenster aus seinem Hut und beanspruchte das Tal für sich. Kennt ihr diese Stelle beim Hitchhiker's Guide? Mit den bukonischen Gedichten.
Herr Hummel hat weitere wirklich tolle Sachen geschrieben. Ich war spontan begeistert, wurde natürlich von meinen Mitjury-Mitgliedern sofort niedergeschrien. also besonders gut hat mir gefallen, das meine ich wirklich ernst, die große Befreiung. Auf in den Kampf, ihr freien Benutzer, Hacker hoch die Faust. Geknechtet hat uns schon zu lang der Moloch, der auf der großen Hure haust. Was Herr Hummel nicht bemerkt hat, ich habe das mal ein bisschen verbessert, er hat tatsächlich in der Nibelungenstrophe geschrieben. Das hat mich ganz besonders verblüfft. Wenn man es ein ganz winziges Stückchen umschreibt, passt es ganz perfekt. Dann heißt es nämlich, auf in den Kampf, ihr freien Benutzer, Hacker hoch die Faust. Ihr hört das, ne? Vierheber, Dreiheber. Geknechtet hat zu lang uns der Moloch, der auf der Hure haust. So passt es. Also mein Tipp an Herrn Hummel, nochmal Nibelungenlied ein bisschen durchgehen und dann das Ding umschreiben, dann ist das echt richtig gut. Also
ja, wobei man dazu sagen muss, das geht noch zwei Seiten so weiter. Ja, ja.
war mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu viel, das jetzt komplett in die Nibelungenstrophe umzusetzen, aber vielleicht mache ich das mal. Ich glaube, das ist in einem Wiki erschienen. Ne?
Ja. Wacker Herr Hummel, dies Jahr leider nicht dabei bei den Siegern, aber naja.
Warte mal, wir haben noch einen.
Wir haben noch ein Beispiel für eine besonders originelle Sache.
Nee, haben wir alle.
Oh, dann kommen wir zur Siegerehrung.
Genau, die Sieger. Okay. Let's go. Mit wem fangen wir an?
Wir fangen an mit Professor Martin Haase.
Mit dem Sonett fangen wir an.
Mit dem Sonett.
Achso, warte mal, wir sollten vielleicht dazu sagen, also wir haben jetzt nicht irgendwie so erster Sieger, zweiter Sieger, dritter Sieger. Das haben wir nicht gemacht, weil die Sachen sind sehr unterschiedlich und alle total toll in sich. Und deshalb haben wir gesagt, es gibt, wie viel haben wir? 5 Sieger haben wir. Und ich würde mich auch nicht entscheiden können, welches da jetzt das Tollste oder nicht Tollste ist. Ne? Also wir gehen jetzt einfach mal so...
Wobei Felix Hummel ist sicherlich der Sieger der Herzen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall, klar, natürlich. Gut.
Ja, das erste Gedicht, was ich vortragen werde, hat uns besonders beeindruckt, eben wegen der klassischen Form. Es ist also ein perfektes Shakespeare-Sonett, könnte auch von Shakespeare selbst sein, wenn es nicht um Computer ginge, die er, glaube ich, noch nicht kannte. My sister's Mac has acted strange of late. At times it seems it wants to pick a fight. It's moody, listless, slow, and most irate, complaining of how nothing suits it right. When little Sissy strikes a key, it cries. The beach ball is its way to flip her off. The mighty mouse she bought to bribe it dies. 1,000 deaths, and all are hard and rough. She's at wit's end. She yelled and kicked and screamed, but nothing seemed to help her in her plight. To rescue her and fix this thing I deemed, to flatten it and reinstall it right. Turns out it likes me, and it tells me why. It's gay and loves me, 'cause I am a guy.
Genau. Ja, und was wäre ein Wettbewerb ohne Preise? Wir haben Preise dankenswerterweise zusammen, also gesponsert von dem Fürbot-Shop. Es sind ganz hervorragende T-Shirts. Und jetzt muss ich doch mal fragen, ist denn vielleicht die Autorin des Gedichts anwesend?
Tina?
Tina, die würde dieses T-Shirt kriegen. Oder ist vielleicht jemand anders anwesend?
Hat er denn? Tolles Product-Placement.
Girly-Shirt mit dem Pesthörnchen vorne drauf. Und falls es ihr nicht passt, dann soll sie es zurückschicken und sagen, welche Größe sie haben möchte. Ne?
Also. Okay, dann wird sich Tina sicherlich freuen.
Oh ja. Ah, ja, genau. Oh ja, das ist was ganz Besonderes. Wolltest du da vorher was sagen?
Ja, der zweite Sieger kommt aus der Kategorie konkrete Poesie und ist schwer vorzulesen. Wir werden es einfach mal auf den Beamer schmeißen. Und auch hier, also uns hat die literarische Bildung der Einsender wirklich überrascht. Auch hier ganz klar Anleihen beim anderen Dichter, beim Morgenstern, Fisches Nachtgesang. Wunderbar. Von wem?
Christian Morgenstern.
Von Christian Morgenstern, ja. Und Ziskos Schnarchen, wissen wir nicht. Ist der Dichter anwesend?
Los, zeig dich, es ist gut.
So, ich glaube, da musst du jetzt noch ein paar Worte zu sagen, oder?
Ich habe herausgefunden, dass dieses Gedicht in Wirklichkeit Binärcode ist und nur anders aufgeschrieben wurde.
Aha, soll ich nochmal zurückgehen, damit wir uns das nochmal so visualisieren können? Okay.
Wie geht's wieder zu? Also meines Wissens, ich habe jetzt gerade die Wikipedia nicht vorliegen, ist das Originalgedicht in den 20er Jahren erschienen. Da war von Binärcode, glaube ich, noch nicht so viel in die Rede.
Ach, der war ein großer Visionär.
Er war ein Denker. Das Problem ist nur, ich kenne das Character-Set nicht.
Okay.
Ja, also ja. Es macht uns sprachlos.
Sehr, sehr schön ist auch von Elliot Punk. Heller Monitor, leuchtend in dem schwarzen Raum, ist Geborgenheit.
Also, der Laie würde sagen, ein Haiku. Ihr wisst mittlerweile, es ist in Wahrheit ein Senju. Ist Elliot Punk im Raum und möchte einen Preis bekommen?
Ja,
bitte. Auch hier wieder ein toller Preis aus dem Fürbot-Sortiment. Ein Capo für ein Haiku.
Oh, oh.
Ja, okay, wir machen weiter.
Gut.
Ja, es wurde gerade hier mir mitgeteilt, dass der binäre Code schon seit dem 17. Jahrhundert besteht. Natürlich, klar.
Wie konnten wir das vergessen? Nein, Leibniz.
Leibniz, genau. Ja. Gut, wir kommen jetzt allerdings wieder zu moderner, konkreter Poesie, die uns auch beeindruckt hat. Es ist ein Alltagsgedicht, was sicherlich jeder schon mal auch in dieser Art geschrieben hat, nur nicht vielleicht das poetische Potenzial erkannt hat. Wir schauen es uns einfach mal an. Und das hat durchaus poetische Qualitäten.
Durchaus mal in die Datumszeile gucken.
Uhuhu.
Ja, ich kann es ja vorlesen. Write Stella, write poses, Orga Comic Tage Berlin, mail Pet Cardigan, mail Inga, learn Python, Mud Meeting, Touring Play.
Ja, und ungefähr zu der Zeit, wo die Person Python lernen wollte, ist dann was passiert.
Okay.
Ja, dazu muss man vielleicht sagen, das ist eine Einreichung von einer Autorin, die bereits auch schon veröffentlicht hat im Eichborn Verlag. Nika Bertram, anwesend zufällig?
Ja, danke schön. Also dazu muss ich vielleicht sagen, dass ich eigentlich es gar nicht mit dem Lyrischen habe. Diese Idee irgendwie in mir 5 Jahre lang gereift ist, sozusagen. Ihr könnt euch denken, dass da in dem Fall das Leben die Kunst imitiert hat, sozusagen. In Wirklichkeit standen da natürlich damals... Was? Also ich kann jetzt ein bisschen vielleicht verraten, dass in Wirklichkeit auf meinem Palm damals andere Sachen standen, sowas wie Müll runtertragen oder irgendwie, ja. Aber ich habe dann ein paar Tage später eben drauf geguckt und einen kleinen Schock gekriegt und ja, also fand das irgendwie ganz nett. Und aber das mit dem Python stimmt, das stand wirklich da und deswegen kann ich es leider immer noch nicht richtig. Dankeschön.
Ja, und das letzte Gedicht, schwierig zu sagen, ist es konkrete Poesie oder nicht? Also wir haben, wie gesagt, sehr, sehr viele Einreichungen aus diesem Bereich. Es heißt ganz schlicht Unix-Poesie und ich möchte es erstmal vortragen, bevor wir es dann auf den Beamer bringen in der Form, wie wir es erhalten haben. Roses are red, violets are blue, all my bass are belong to you.
Und das sieht?
Und das sieht so aus. Ja, da mussten wir bei den ersten beiden Zeilen durchaus mal nachgucken, was das heißt. Ist dann da der Autor anwesend?
Oder der Programmierer?
Oder der Programmierer? Es ist jemand aus dem Umfeld von hackerhippie.org? Ja.
Ganze Dichterschmiede da.
Ja, das war's von uns, glaube ich, ne?
Ja, vielen Dank an die Einreichung. Und vielen Dank auch an den Föbut fürs Sponsoring. Und ja, alle können ans Werk gehen, vielleicht für Lyrical 2.